Donau 3 FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring.
Ich freue mich, denn ich habe mich wirklich bemüht seit Jahren und endlich gibt es den Terminkalender her, dass er Zeit hat für uns und für mich. Das freut mich. Hallo Jassi Hofer.
Hallo Matze, ja, ich freue mich hier zu sein.
Ja, es ist ja unglaublich, dein Terminkalender, wenn man da mal, glaube ich, mal so ein bisschen reinschauen darf und ein bisschen auf der Homepage ist und so schaut, was du alles so machst. Das ist ja unglaublich.
Ja, also vor allem die letzten 2 Jahre, die waren schon echt intensiv. Jetzt im Moment ist es eigentlich total angenehm, weil es mal ein bisschen ruhiger ist und ich tatsächlich das auch genieße und wir deswegen auch die Möglichkeit haben, hier zu sein. Aber also die letzten 2 Jahre waren das intensivste bisher mit Abstand.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Das letzte Mal haben wir telefoniert, da warst du beim Friseur.
Stimmt. Ja, genau, stimmt. Ist noch was davon. Nee,
es schaut gut aus. Also, es ist ja meistens immer so, dass man 2-3 Tage dann nach dem Friseur dann die Frisur hat, die man will, ne?
Genau, das stimmt. Ja, und bei mir ist es ja immer so, ich bin ja noch so ein bisschen neu in dem Thema längere Haare und für mich ist das Lustige, weil andere lachen immer, wenn ich das als lange Haare bezeichne. Für mich
Nö, das schaut doch gut aus.
Und ich hatte ja echt immer die Kurzhaare und neulich waren sie einfach zu lang und dann ist es beim Gig so, dass mir die Haare nur noch im Gesicht rumhängen. Dann dachte ich, jetzt muss ich mal wieder zum Friseur.
So, jetzt müssen wir noch klären, wie viele Schuhe du zu Hause hast und dann haben wir eigentlich diesen Themenkomplex auch schon abgeschlossen, bevor wir über die Musik reden.
Das ist auch ein lustiges Thema, weil Schuhe war für mich, ich bin wirklich nicht typisch Frau mit vielen Sachen. Ich habe auch keine Handtaschensammlung und eigentlich keine Schuhsammlung, aber jetzt gerade fängt es an, weil ich mich total, also ich gehe super viel gern joggen und bin da gerade total in so einem Freak-Film und will auch Marathon laufen und so und jetzt fange ich plötzlich an, die ganze Zeit Laufschuhe zu kaufen. Und jetzt ist es lustig, weil wie gesagt, Schuhe war bei mir kein großes Thema und jetzt füllen sich gerade die Schränke, weil ich dann denke, ich brauche noch den Laufschuh und ich brauche noch den Laufschuh und amüsant.
Wenn du sagst Laufschuhe, das heißt, dann läufst du natürlich logischerweise auch jeden zweiten, dritten Tag.
Genau, genau. Neulich war ich 5 Wochen fast krank, da konnte ich gar nicht laufen. Jetzt muss ich mich wieder reinfinden, aber ich will dieses Jahr eigentlich noch einen Marathon laufen.
Ui.
Im besten Fall in Ulm. Das wäre jetzt so mein Wunsch und da trainiere ich drauf hin und da ist natürlich viel Laufen angesagt und da gibt es verschiedene Trainingseinheiten und je nachdem verschiedene Schuhe. Okay. Und da bin ich gerade wirklich so ein bisschen im Film.
Also da kann man mal sehen. Also es ist nicht nur die Musik, sondern auch das Laufen jetzt. Das ist toll. Also angefangen hat bei dir logischerweise alles in Ulm. Du bist in Ulm geboren, hast dann, habe ich gelesen, mit 12, 11 Geige gespielt und irgendwann kam dann der Wechsel zur E-Gitarre.
Ich habe bis ich 12 war Geige gespielt und mit 12 kam dann für mich die Entscheidung, weil Geige hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich war grottenschlecht, ich habe nicht geübt und dann logischerweise kann es dann auch nicht gut werden. Und dann habe ich so Songs wie Eye of the Tiger im Radio gehört und habe gesagt, ich will so ein cooles Instrument spielen, ich will eine Rockband haben und habe dann auch schon mit den Jungs bei mir an der Schule gequatscht, wer dann Schlagzeug spielt, wer anfängt Bass zu lernen und so und dann musste die E-Gitarre her.
Und die erste E-Gitarre haben die Eltern gekauft oder wie war das?
Ja, ja. Ich meine, die war auch echt nicht teuer. Ich glaube, die hat damals 150 Euro gekostet oder so, aber ich musste natürlich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich brauche eine E-Gitarre, ich brauche einen Verstärker und es ist ja so, die meisten fangen ja mit klassischer Gitarre an und bei mir war es aber halt dann doch so, wo ich gesagt habe, nee, weil das ist ja dann wieder nicht cool. Also es war für mich zu dem Zeitpunkt alles nicht cool, außer E-Gitarre und dann hat mein Dad mir mein Equipment gekauft, eigentlich zu Weihnachten, aber ich war natürlich dann, ich habe es halt nicht mehr ausgehalten und habe dann so lange rumgenörgelt, bis es die Gitarre schon vor Weihnachten gab.
Wow. Wir grüßen dein Dad auch ganz herzlich, denn ist ja auch Manager von dir und haben deine Eltern und dein Dad vor allem immer, was das Musikalische angeht, unterstützt?
Voll. Also einmal muss ich sagen, habe ich eh die Leidenschaft für die Musik von meinem Dad, weil er ist ganz großer Fan von den Equals und allgemein von der Musik. Und ich bin halt groß geworden und es lief den ganzen Tag Musik im Haus. Mhm. Und jetzt ist es auch so, wenn ich irgendwie eine Platte suche oder eine Band, dann gehe ich erstmal zu meinem Dad und frage, weil im größten Fall hat er das wahrscheinlich schon zu Hause. Also er hat eine riesen Plattensammlung, er ist leidenschaftlicher Musikhörer und das hat er mir schon mal irgendwie dann so mit auf den Weg gegeben. Und dann war es natürlich irgendwie, dann ging es los, okay, Gitarre kaufen, dann will man natürlich irgendwann die zweite E-Gitarre und mit 12, 13 kann man sich das selber halt noch nicht leisten. Und da bin ich immer zu meinem Dad gesprungen und dann, je nachdem, was für ein Kapitel in meinem Leben anstand, mit Schule abbrechen, Studium anfangen und so, da war es natürlich irgendwo immer wichtig, den Support von meinen Eltern zu haben und den hatten sie auch tatsächlich immer gegeben. Also da gab es nie Diskussionen, nie Streit, wo es hieß, mach doch bitte erstmal die Schule fertig oder du spielst zu viel Gitarre, sondern es war immer so, immer den Rücken freigehalten und immer den Rücken gestärkt und da bin ich beiden Eltern natürlich mega, mega dankbar.
Wenn du heute in ein Hotel eincheckst, was schreibst du dann bei der Berufsbezeichnung rein?
Selbstständige Musikerin. Oder Musikerin einfach nur.
Die jede Menge Gitarren zu Hause hat. Wir haben es gehört, die erste gab es vom Daddy damals in den 90ern. Wie viele Gitarren hast du zu Hause?
Über 30 mittlerweile.
Ui.
Ja, es ist auch tatsächlich Tendenz steigend.
Das heißt, ihr habt logischerweise einen Keller oder eine Bühne oder ist es ein Musizierzimmer oder habt ihr angebaut, einen Winter-Gitarrengarten?
Also ich habe mittlerweile ein eigenes Haus und das steht natürlich voll mit Gitarren. Und es ist wirklich, also Wohnung würde aus den Gründen an der Menge von Equipment, die ich habe und natürlich auch durch das, dass ich Tag und Nacht arbeite, würde das nicht funktionieren. Und das Haus, wie gesagt, das steht halt voll mit Gitarren, vor allem im Studio und im Wohnzimmer sind einige Gitarren. Es ist natürlich einerseits so eine Leidenschaft, Gitarren zu sammeln. Und dann ist es natürlich aber auch in meinem Fall aus beruflichen Gründen, gibt es auch tatsächlich in den meisten Fällen eine Rechtfertigung für einen Großteil der Gitarren, weil man halt doch wieder sagen muss, okay, ich brauche jetzt hier noch diese Gitarre. Und wenn ich denke, allein bei der Tour letztes Jahr kamen, glaube ich, in dem einen Jahr 5 Gitarren dazu, wo man dann einfach feststellt, okay, ich brauche jetzt aber noch den Sound, ich muss hier das abliefern können oder dann ist es für mich, ich habe ja mein eigenes Studio auch zu Hause bei mir im Keller und dann ist es da halt natürlich auch schon für mich so ein Luxus, den ich haben will, zu sagen, wenn ich jetzt eine Fender Telecaster brauche für den Sound oder irgendwie eine Ibanez RG, was auch immer ich halt suche, dass ich auch alles irgendwie möglichst bedienen kann. Okay. Aber tatsächlich fehlt mir noch eine Gibson Les Paul in der Sammlung.
Das hätte ich jetzt gefragt, was denn noch fehlt in der Sammlung, aber haben wir das auch geklärt, falls jemand von Gibson zuhört, kann er gerne mit dir Kontakt aufnehmen oder mit uns und dann werde ich das gerne weiterleiten. Bekommt man dann immer ab und zu auch mal so ein paar Gitarren zum Testen geschickt oder hast du einen Sponsor, der das macht?
Ich bin von Ibanez endorsed.
Ui.
Und da ist es natürlich so, dass die ab und zu mal eine Gitarre schicken und dann gab es mal so eine lustige Situation, dass sie mir ein neues Modell geschickt haben, was dann irgendwie Monate später rauskommt und gesagt haben, nimm die doch mal, teste die an, mach uns ein schönes Video dazu. Und das ist dann eigentlich auch eine Gitarre, die kriege ich dann. Ich kriege mein Geld für das, dass ich die Videos mache und dann schicke ich die Gitarre wieder zurück. Und dann war es aber halt so, dass ich gesagt habe, die Gitarre ist so toll, ich muss sie behalten. Und so Fälle gibt es dann auch, wo ich schon Ibanez immer sage, schickt mir bitte nicht zu viel zum Anspielen, weil in den meisten Fällen möchte ich es dann auch behalten. Und ist dann aber auch nicht so, dass man die Gitarren geschenkt bekommt. Vielleicht gibt es mal eine, wenn dann irgendwie eine große Tour ist und ich irgendwie ganz viele Gästenlisteplätze noch für die Tour habe, dann kriegt man auch mal was so. Aber im Normalfall ist es einfach die Unterstützung, dass ich natürlich meine Gitarren zu einem guten Preis bekommen und durch das, dass ich so ein Sponsoring habe, ist es natürlich auch für mich super angenehm zu wissen, wenn ich auf Tour bin. Und dann hatten wir auch zum Beispiel mit den No Angels, dann brauche ich eine Nylon-Gitarre, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann kann ich halt wirklich anrufen und sagen, ich brauche jetzt für die Tour eine Nylon-Gitarre. Im besten Fall brauche ich eine zweite noch dazu, falls irgendwas kaputt ist. Muss man ja da auch vorsorgen bei so großen Projekten und da ist es natürlich mega, die Unterstützung zu haben, weil ich kann halt immer anrufen bei Ibanez und sagen, ich brauche morgen das und dann kommt's.
Sind die dann sauer, wenn du jetzt eine Gitarre von Gibson bekommst oder wenn du sagst, mir fehlt die Gibson noch?
Wir arbeiten miteinander, das heißt, ich will denen natürlich auch den Respekt zeigen und ich würde jetzt nicht mehr hergehen und bei einem Konzert eine andere Gitarre auf der Bühne spielen. Also da ist es wirklich, sobald ich weiß, wir haben ein Konzert und ich bin auf der Bühne und da gibt es Bilder, Video oder selbst wenn es das nicht gibt, dann spiele ich aber auch super gern meine Ibanez-Gitarren, also ich liebe die.
Das ist so wie beim Fußballspieler, der dann sagt, er hat Adidas oder Puma oder Nike oder was man halt sonst so ansieht.
Genau. Und wie gesagt, ich spiele die auch alle super gern, aber zu Hause stehen natürlich auch andere. Wie gesagt, da stehen auch einige Fender-Gitarren rum. Mir zu meinem 30. Geburtstag tatsächlich eine Fender Telecaster von 1970 gekauft. Das war so ein besonderes Geschenk an mich selber und die habe ich halt jeden Tag zu Hause auch in der Hand. Und das ist cool. Auch zum Glück kein Problem.
Es ist schön, du hast aber auch ab und zu mal Pfanne in der Hand oder sagst du?
Tatsächlich überhaupt nicht meins.
Okay, das Themawechsel, alles klar.
Also ich esse sehr gern, aber kochen selber schwierig.
Dann sind wir gerade nochmal bei dem Thema Gitarren, bleiben wir mal hängen, weil ich habe mich gerade erinnert, mal ein Interview gemacht mit einem Kollegen, der in Konstanz, glaube ich, saß, der hat Gitarren umgebaut, also sprich so ganz coole Teile gemacht für Prince, für Scorpions und so weiter. Die Teile, die du ja hast, die Gitarren, das ist ja der Ursprung wahrscheinlich, so eine, wie man sich's kennt, ne, so eine E-Gitarre.
Genau.
Hast du auch so verrückte Teile daheim?
Eigentlich gar nicht und es sind auch alle Gitarren tatsächlich noch original, also ich bin niemand, der dann hergeht und an den Gitarren rumbastelt und die Pickups tauscht oder so. Aber auch eigentlich aus dem Grund, weil ich mich ein Stück weit nicht genug damit auskenne und denke, solange die Gitarren funktionieren und gut klingen, ist ja alles gut. Aber ich bekomme im Moment tatsächlich von Ibanez, ich bekomme eine eigene Custom-Gitarre, die wird gerade gebaut in L.A. Und das war dann so eine Situation, da gehe ich dann schon her und sage, ich möchte, dass der Hals so ist, ich möchte, dass der Body von der Gitarre so aussieht, ich möchte die und die Pickups, ich möchte die und die Farben und da kommt jetzt quasi eine Gitarre, die genauso nach meinen Wünschen für mich gebaut wird.
Und so wie Rammstein, dass dann irgendwie dann Pyros oder Fontaine Tränen rauskommen. Feuerfontänen, das brauchst du ja nicht.
Das brauche ich noch nicht, zum Glück.
Ja, super. Also Yassi, jetzt müssen wir natürlich über die Musik von dir sprechen, wie das damals begann. Es ist das Gitarrenspielen, es ist das E-Gitarrenspielen, das dich quasi dazu bewogen hat, diesen tollen Beruf auszuüben, muss man ja sagen. Und wie waren da damals die ersten Songs? Wie sind die damals entstanden von dir?
Die Songs sind eigentlich während dem Studium entstanden. Also ich war am Berklee College of Music in Boston ein Jahr lang. Und das war so die erste Phase, dass ich einfach angefangen habe, viele Ideen zu haben und die zu dokumentieren. Und hatte dann zum Beispiel aber auch in meinem Gitarrenunterricht Situationen, wo der Gitarrendozent herkommt und sagt, schreib doch mal ein Lied. Und dann ging es zum Beispiel um Chord Harmony, also dass man Akkorde und Melodie verbindet. Und er wollte, dass ich dann bis zur nächsten Woche ein Lied schreibe, das vielleicht 3 Minuten lang geht. Und da wurde dann auch ein Song draus, der auf meinem ersten Album ist, auf dem Debütalbum, der heißt Night's Finest. Mhm. Und das war quasi eigentlich eine Aufgabe, die ich während meinem Studium hatte.
Okay.
Und dann ist es natürlich einfach, man wird kreativ, man will irgendwie sich selbst verwirklichen. Und dann haben sich einfach ganz viele Ideen angesammelt. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt, so, jetzt muss ich da was draus machen. Jetzt muss ich da irgendwie fertige Songs draus kriegen und hat natürlich keine Anweisung und nichts. Aber das braucht man auch nicht für den Kreativprozess. Also Kreativität soll ja frei sein und da soll es keine Grenzen geben und nichts. Und dann habe ich einfach probiert, irgendwie halt zu schauen, wie entsteht denn ein Song, und habe mich an die Arbeit gemacht. Und das war fürs erste Album schon ein langer Prozess auch, bis es dann zu einem fertigen Produkt von einem ganzen Album kam.
Du hast es wahrscheinlich ja auch gelernt, nach Noten zu spielen.
Ja.
Aber es gibt ja auch viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die nicht nach Noten spielen. Und ist es ein Segen oder Fluch, wenn man die Noten kann oder wenn man sie nicht kann? Also, oder wie würdest du das sagen?
Weder noch. Es ist halt immer die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht? Und für mich ist es so, zu 90% brauche ich das nicht. Und wenn ich selber Musik komponiere, dann schreibe ich auch keine Noten auf oder so, sondern dann passiert das mittlerweile. Wir haben ja irgendwie Handy und Laptop-Kamera und dann nehme ich es direkt auf und filme mich eher dabei. Aber es war natürlich fürs Studium.
Oh, das habe ich auch noch nie gehört, dass man das, also man kann es so machen, aber dass das jemand macht, das ist irre, ja.
Also ich mache das für mich einfach zum Dokumentieren, weil ich habe ganz oft irgendwelche krassen Akkorde und wenn ich mir dann nur aufschreiben würde, Asus 9 mit irgendwelchen Obertönen noch, dann wüsste ich halt irgendwann 2 Jahre später nicht mehr, wie ich den Akkord gegriffen habe. Deswegen setze ich mich halt immer hin, habe die Kamera da und sehe halt auch direkt, was habe ich eigentlich auf der Gitarre gemacht, wo habe ich es gemacht, und spare mir dadurch natürlich auf lange Sicht Zeit, wenn ich dann irgendwann hergehe, ein paar Jahre später, und einen Song wieder auspacke. Aber dann ist es halt so, ich habe ja am Ulmer Theater mit dem Orchester auch schon zusammengearbeitet, und da ist natürlich, da kommt man ums Notenlesen nicht umhin. Also da bin ich dann natürlich froh, dass ich es kann, weil da spielt man jeden Abend vom Blatt, und fürs Studium war es auch wichtig. Also ich hätte den Studienplatz nicht bekommen, wenn ich nicht Noten lesen kann, aber auch da gibt es ja andere Wege. Wenn man an die Popakademie geht, glaube ich, ist es nicht wichtig oder auch keine Vorgabe, dass man Noten lesen muss. Ja. Und ich gebe das auch immer Künstlern oder Musikern mit oder einfach Leute, die hobbymäßig ein Instrument spielen, weil ich natürlich so Sachen oft gefragt werde. Ist es denn wichtig, dass ich weiß, wie die Töne auf dem Griffbrett sind? Dann sage ich, wichtig ist es nicht. Wenn man es weiß, ist es natürlich wertvoll. Das ist so, wie wenn ich irgendwie sag, wenn ich Englisch lerne, wenn ich nur die Wörter weiß, aber keinen Satz damit bilden kann, funktioniert es vielleicht ein Stück weit, aber schöner ist es doch, wenn ich auch wirklich komplette Sätze bilden
kann. Man kann sich nicht immer, glaube ich, durchmogeln. Das geht dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr, oder?
Also es ist wirklich unterschiedlich, je nachdem. Okay. Also wenn ich jetzt mit meiner Band spiele oder so, brauchen wir die Noten auch nicht. Wir finden andere Wege, um zu kommunizieren. Okay. Aber es ist natürlich nicht verkehrt. Also ich bin froh, dass ich es kann, und ich schaue auch immer, dass ich es aufrechterhalte. Aber es ist kein Muss.
Und ich glaube, ein großer Mentor war auch Steve Vai, ne? Oder Vai?
Genau, Steve Vai. Ich wusste es auch lange nicht, aber er ist eigentlich Italiener. Mhm. Und deswegen spricht man Vai aus und nicht, wie man es im Englischen eigentlich sagen würde, Vai, sondern Steve Vai.
Gerade so die Kurve gekriegt. Yassi, und der ist ja, also Aerosmith, irre, so einen tollen Menschen zu haben, der dann einen dann so pusht, ne?
Ja, und es war halt eigentlich vor allem der Auftritt, den er mir gewährt hat damals im Ulmer Zelt, weil es war natürlich schon, plötzlich war halt Aufmerksamkeit für mich da, und ansonsten war halt der Kontakt zu ihm für mich wertvoll, und dass er mir natürlich immer Feedback gegeben hat, aber wie gesagt, so Momente, in denen er mich dann auf die Bühne geholt hat, das hat mir natürlich sehr viel gebracht für die Karriere und den Werdegang als Musikerin. Und da bin ich natürlich sehr dankbar.
Jetzt lass mal uns mal bitte so ein bisschen das noch herausarbeiten bei dir, was ich ja so irre finde. Es ist deine eigene Band, es ist deine eigene Musik, es sind die eigenen Songs. Und dann gibt es ja auch noch jetzt was anderes. Das heißt, du bist ja auch dann Musikerin bei anderen Bands oder bei anderen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Helene Fischer. Und das ist ja aber jetzt eigentlich, was das Soundtechnische angeht, was völlig anderes wie das, was man jetzt von ihr kennt.
Oh,
und das finde ich auch so interessant.
Ja, ich finde es genauso interessant, weil für mich ist es, ich komme aus einer Welt, wie du ja sagst, eigene Musik, alles selbst gemacht, stehe auf der Bühne mit Gitarren und 100 Watt Verstärker und 4x12er Box und komme dann plötzlich in diese neue Welt, wo die Produktionen einem auch mehr oder weniger eigentlich vorschreiben und sagen, wir wollen natürlich keinen Verstärker auf der Bühne, da darf kein Sound auf der Bühne sein und es muss im besten Fall kommt dann natürlich, dann arbeitet man mit digitalen Sachen und dann war für mich das erste Mal Kemper Thema. Kemper ist quasi dieses Digitalfußgerät.
Ja.
Also wenn Musiker wissen dann, wovon ich spreche, und dann war es natürlich für mich das erste Mal, mich damit zu beschäftigen, und es ist natürlich ein anderes Feeling und ein anderer Sound, wenn man mit einem Kemper spielt oder ob man mit einem Verstärker spielt. Also dieses Instrument reagiert anders, und das war für mich dann schon mal so die erste Schwierigkeit, da meinen Weg zu finden, wie bastle ich denn, wie finde ich da meinen Sound, wo ich dann auch irgendwo für mich wieder zufrieden bin.
Ja.
Beziehungsweise sind natürlich dann teilweise meine Sounds auch gar nicht erwünscht, sondern es gibt ja dann auch die Anforderung, dass es heißt, wir brauchen den Song, der genau so auf der CD in dem Moment so hörbar ist. Dann muss man den natürlich irgendwie wieder nachbasteln, und war eine neue Welt für mich, neue Erfahrung, und hat mich jetzt natürlich auch bereichert, weil das natürlich super hilfreich ist, mit solchen Formaten auf der Bühne zu arbeiten, bei so großen Produktionen, bei so großen Touren, weil bei einem Röhrenverstärker, wenn die Röhre abbraucht oder so, es ist doch was anderes, wenn man das alles schnell austauschen muss, als wenn jetzt bei mir irgendwo hier digital was spinnt. Dann kann man einfach das nächste Ding direkt hinstellen und Kabel umstecken und es geht ganz normal weiter. Und deswegen war es für mich total cool. Und musikalisch war es dann natürlich auch was Neues, weil bis dato habe ich gemacht, was ich will. Und plötzlich muss man natürlich gucken, okay, was wird von mir erwartet? Und ich bin dann natürlich auch jemand, ich will das ja im bestmöglichst umsetzen. Also ich bin schon auch immer sehr perfektionistisch und will so abliefern, dass alle mehr als zufrieden mit dem Ergebnis sind.
Machst du ja.
Und das war dann einfach eine neue Welt, sich da reinzufinden und zu gucken, okay, was wird von mir erwartet und wie liefere ich das ab? Und es gab ja dann jetzt viel, viel Kritik auch tatsächlich, wo ich mitkriege, warum Leute fragen, ja, warum macht denn jemand wie Jassi Hofer, wieso spielt man bei Helene Fischer, was musikalisch so unter dem Niveau ist? Und dann denke ich, das ist so falsch gedacht, weil es ist anders und es sind andere musikalische Baustellen, es sind andere Dinge gefragt, die sind für mich aber genauso wertvoll und ich lerne andere Dinge.
Ja.
Und deswegen ist es
also,
da gar nicht cool, das so zu vergleichen.
Ich kenne diese Diskussion natürlich auch. Es ist eine Genre, und diese Genre, glaube ich, ohne jetzt irgendjemand verteidigen zu wollen, ich habe das Konzert in München gesehen, die letzte Tour, also das ist eins mit Sahne. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Also,
das sehe ich nämlich eigentlich auch so. Also ein Stück weit verstehe ich, dass Leute sich wundern, aber es so zu kritisieren ist eigentlich ein bisschen fehl am Platz. Und ich bin total stolz, dabei gewesen zu sein, und ich stehe auch hinter den Songs. Ich war da am Anfang tatsächlich auch nicht sicher, weil Atemlos ist jetzt auch nicht für mich zwingend der beste Song, den es auf der Welt gibt. Aber er hat eine Rechtfertigung, er hat einen Platz, also eine Platzierung für das, dass es ihn gibt. Und ich habe einfach die Songs lieben gelernt auf der Tour und finde, das sind großartige Songs, vor allem von ihrem aktuellen Rauschalbum.
Ja. Also vor allem, mir hat ja gefallen, ich habe mir die Frage gestellt, wie wird die Jassi als Gitarristin in diesem Konzert mehr oder weniger auch in Erscheinung treten. Und was mir gefallen hat, ist, dass du ja doch bei so einem Konzert oder überhaupt die Musiker, die sind nicht Beiwerk, also nicht böse gemeint, das Wort, um Gottes Willen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass sie euch alle mit reinnimmt in das Konzert.
Ja.
Und das hat mir gefallen.
Ja. Und ich dürfte ja auch trotzdem ein Stück weit ich selber sein.
Genau.
Also ich hatte meinen Jassi Hofer-Moment und da wurde nichts vorgeschrieben, was ich anziehen muss oder so. Das war also alles total cool.
Ja, es ist natürlich ein Thema. Das ist natürlich auch vor allem für deine Karriere ein Riesenschritt gewesen. Und vor allem war ein Konzert vor ein, zwei Jahren in München, 3 Tage. Da war Andreas Gabayé, da war Robbie Williams und es war Helene Fischer. Und da ist Tage, wochenlang aufgebaut worden auf der Messe ein gigantisches Bühnenteil, und es waren über 100.000 Menschen, glaube ich, ne?
130.000 Menschen,
so.
Ja.
Und das ist jetzt natürlich was anderes, wie wenn du jetzt im Pub in Pfaffenhofen spielst oder du bist jetzt auf einer Bühne in München auf der Messe und es sind 130.000 Menschen da. Markus Lanz sagt immer, was macht das mit einem?
Es ist wirklich Also da wird natürlich, da findet ein ganz großer Adrenalinkick statt. Und muss aber auch, gerade wenn man das Konzert anspricht, sagen, wir haben als Band und auch mit Helene und so danach gesprochen und haben alle gesagt, es gibt tatsächlich auch ein zu groß. Ja. Es war vom Feeling her zu groß, weil es war für mich und für alle anderen nicht mehr möglich,
mit den Leuten zu kommunizieren.
Genau. Mhm. Und das ist halt wichtig. Also ich finde, das gehört zur Musik dazu. Das ist ja ein Miteinander, sonst kann ich auch bei mir daheim im Keller sitzen und vor der Kamera spielen. Für mich ist Musik machen ein Miteinander, mit dem Publikum interagieren, und das hat da halt gar nicht stattfinden können, weil allein die Bühne war ja so enorm groß. Und wie gesagt, du hast nur ein Meer aus Menschen gesehen und man konnte auch kein Feedback tatsächlich mehr spüren. Also es war eine ganz komische Situation und wir haben uns total auf das Konzert gefreut. Und weil du es auch angesprochen hast, es wurde wochenlang aufgebaut. Wir haben allein 3 Wochen fast auf dem Messegelände geprobt für dieses eine Konzert, und das heißt, ich bin jeden Tag, war natürlich der Weg am Gelände vorbei, und das heißt, wir haben jeden Tag schon mal die Bühne gesehen, wie sie weiter aufgebaut wurde, und es war halt jeden Tag auf dem Weg zur Probe ein Stückchen weit Gänsehaut, weil wir einfach gesehen haben, okay, das wird echt gigantisch groß. Und dann durften wir auch eine Woche vor dem Konzert einfach mal aufs Gelände, mal auf die Bühne uns das alles angucken, und da war einfach immer mega viel Gänsehaut. Und dann, bis das Konzert losgeht, war es schon auch, also man ist immer wieder nervös, je nachdem.
Ja, das kenne ich. Ich glaube, das muss auch so sein.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, das gehört dazu, weil ansonsten fehlt ja irgendwas. Aber da war es schon auch überdurchschnittlich. Und der Beginn vom Konzert war natürlich ein großes Intro, und die Band, wir wurden von unter der Bühne mit so einem Lift nach oben gefahren. Und das, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich das noch so intensiv spüre, der Moment. Wir fangen an, das Lied zu spielen und fahren mit der Bühne nach oben, und dann plötzlich sehen wir halt so nach und nach das Meer aus Menschen. Wahnsinn. Also das war wirklich gigantisch, und auch, dass ich dann noch diesen Solo-Spot hatte und irgendwie allein nochmal auf einem Lift nach oben fahre, das war schon groß. Aber wie gesagt, das Adrenalin und das, was einem andere Konzerte teilweise geben. Ich weiß, als wir mit den No Angels in der Wuhlheide gespielt haben, war ich noch eine Woche nach dem Konzert wie naturstoned. Also ich habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, weil einfach so viel Adrenalin und Gefühle, Glücksgefühle da waren, die nicht mehr weggingen, weil es einfach gebrodelt hat alles. Und das hat da dann leider so ein bisschen gefehlt. Aber es war natürlich trotzdem ein sensationell schönes Konzerterlebnis, aber es war zu groß.
Ich habe dich ja beobachtet, logischerweise, als das Konzert in München war, und ich war auch ziemlich weit vorne dann, weil es gab ja so einen Akustikteil dann in dem Konzert, und dann hast du ja natürlich auf diesem Podest performt, und du warst wirklich, wie wenn du weggetreten im positiven Sinne gewesen bist, also voll vertieft im Tunnel in dem Ding.
Ja, muss ich aber auch sagen, man schafft es natürlich nicht bei jedem Konzert. Also das waren ja, bei der Tour allein waren es 71 Konzerte, und jeder Abend ist unterschiedlich. Und man hat dann schon mal so einen Abend, wo man nicht so reinfindet, wo man irgendwie andere Dinge im Kopf hat und immer denkt, ach Mensch, jetzt
Steuererklärung,
schalt doch mal ab und so. Was auch immer. Also das sind ja dann manchmal die komischsten Dinge.
Ja.
Was habe ich eigentlich gestern gegessen?
Das gibt es dann also schon, sowas. Ja.
Sowas gibt es schon so Tage. Mhm. Und da ärgert man sich selber, weil man halt natürlich im Kopf dann sich nicht komplett fallen lässt. Und in den meisten Fällen zum Glück ist es aber dann, und das sind halt die schönsten Konzerte, wenn man wirklich einfach, wie du sagst, wenn man loslässt und wenn man in so einem Tunnel ist und eigentlich so die Umgebung gar nicht wirklich wahrnimmt, schon ein Stück weit wahrnimmt, aber es passiert alles in so einem Tunnel. Mhm. Und der ist gefüllt mit positiver Energie und Glücksgefühlen und so. Und das ist, wenn man so ein Konzert spielt, dann ist es das Beste.
Und wenn man dann wieder diesen Klick im Kopf umlegen muss oder diesen kleinen Schalter und dann wieder in kleineren Konzerten ist, ob das jetzt das Kaminwerk ist oder ob das, egal welche Location sind, wenn man dann so brutal auf der Tour war, wenn man so brutal performt hat vor so vielen Menschen und auch der Sound ein komplett anderer war und dann wieder back to the roots geht, was ist das für ein Gefühl? Kann man das so wegschütteln dann?
Ja, und das sind dann eigentlich nur die Momente, so bis das Konzert losgeht, weil man halt plötzlich wieder sein Equipment selber schleppen muss. Das ist teilweise echt schwer und aufbauen muss. Und dann weiß ich schon, bei den ersten 2 Konzerten war es dann schon, wo man denkt, boah, okay, ist jetzt schon alles sehr klein und so. Aber sobald ich dann wieder auf der Bühne stehe und meine Musik spiele und auch spüre, boah, das fühlt sich halt doch auch anders an, wenn es meine eigene Musik ist und die Leute, die jetzt heute Abend hier sind, die sind wegen mir da oder wegen unserem Trio, wegen den Songs, und der Applaus, der kommt dann wirklich für die Musik, dann ist das natürlich im Gegensatz ein Mehrwert. Also das eine ist ein großartiges Adrenalingefühl, die große Bühne vor vielen, vielen Menschen, große Show. Und das andere ist dann vor wenigen Menschen, aber dafür die eigene Musik. Und deswegen ist es beides auf seine Art und Weise super schön und ich will auch keins von beiden mehr missen. Also meine perfekte Welt würde jetzt so aussehen, dass beides funktioniert. Und natürlich darf das mit meiner eigenen Musik gern noch größer werden. Ich muss damit keine Stadien füllen. Ich bin auch happy, wenn ich vor 100 Leuten spiele. Und wie gesagt, einfach das allein, dass man seine eigene Musik spielen kann, das kann man auch nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt, wenn man das irgendwie mit Publikum erlebt.
Helene Fischer, ja, um diesen Themenkomplex abzuschließen, war die Helene schon mal bei dir bei einem Konzert von deiner Musik?
Nee, das nicht. Es wäre lustig, ich würde mich freuen, wenn sie kommt, aber weiß ich nicht. Also sie interessiert sich natürlich für die Sachen. Sie hat sich auch gefreut, wenn sie dann mitbekommt, dass ein größeres Radiointerview ist oder so. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, inwiefern sie jetzt schon mal meine CD genommen hätte und eingelegt hätte, beziehungsweise habe ich sie ihr auch gar
aber
nicht.
Aber du hast sie ja wahrscheinlich bei ihr nicht beworben als Gitarristin. Du bist ja wahrscheinlich angerufen worden von einem Headhunter, der dann im Bahnhof in Ulm oder in München, ihr habt euch getroffen, habt dann die Deals gemacht oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist wirklich so, dass meistens, und es war bei mir bei Helene Fischer und No Angels so oder auch andere Projekte, dass irgendwann ein Anruf kommt, in den meisten Fällen vom Musical Director, der quasi die Band,
zusammenstellt.
Der Bandleader ist und die Band zusammenstellt und sowas findet dann statt, dass er sich meldet, dass Helene Fischer sich, oder beziehungsweise meistens ist es so, dass er schon mal die erste Auswahl macht, geht damit dann zur Künstlerin, zum Künstler und die sagt dann, die Leute finde ich interessant,
okay.
Kann man da nochmal genauer nachfragen oder so. Und mit Helene Fischer kam bei mir die Anfrage, während ich in den Proben für No Angels war. Und dann ist es zum Beispiel interessant, weil ich auch immer, weil das natürlich viele wissen wollen, wie kommt man denn an so einen Job, wie kommt man an so einen großen Gig? Und dann kann ich immer sagen, bei mir ist es erfahrungsgemäß, Networking ist das Wichtigste und man muss präsent sein, man muss dann natürlich auch abliefern und wenn sich das dann so rumspricht, da gibt es eine Gitarristin, die ist super gut, die ist menschlich cool. Also man versucht ja, weil das sind natürlich alles Sachen, die spielen ja mit einer Rolle. Man kann nicht ein Jahr mit Leuten auf Tour gehen, die irgendwie
rumzicken.
Genau. Also dann wird es schwierig und dann waren die Proben für No Angels und in derselben Woche während den Proben kam dann eben der Anruf vom Musical Director für Helene und es sind teilweise auch dieselben Leute, also Leute, die bei No Angels mit für die Tänzer die Choreografien zum Beispiel machen die Choreografien auch für Helene Fischer.
Okay.
Und drum könnte ich mir denken, ob es so ist, weiß ich nicht, aber dann hieß es natürlich, hey, wir haben hier eine Gitarristin, die macht jetzt die No Angels, vielleicht wäre die interessant.
Mhm. Glückwunsch.
Genau, und dann hieß es halt, Helene hätte von jedem gern noch von den Auswahl an Musikern. Wir waren dann auch drei Gitarristen in der Endauswahl und jeder soll doch mal ein Video machen. Ich habe es halt gar nicht so ernst genommen tatsächlich. Ich habe einfach 2 Minuten irgendwie kurz zu ihren Songs dazu gespielt. Der andere Gitarrist, der Tobi zum Beispiel, hat ein richtiges Bewerbungsvideo gemacht und so. Und das ging dann an Helene und sie hat dann quasi die finale Entscheidung getroffen, wer in die Band kommt. Und dann muss man auch sagen, dann spielt man natürlich die ersten Konzerte. Mhm. Wir hatten ja in der Schweiz dann ein Konzert und jeder weiß auch, dass da jetzt noch lang der Job nicht sicher ist. Also es gibt dann schon so, man tastet sich mal ran aneinander. Wie fühlt sich das an miteinander und muss ja von allen Seiten dann passen und dann wartet man halt und schaut, irgendwie findet man zusammen. Ich war selber ja auch nicht sicher, ob ich die Tour spielen will, weil ich schon Respekt davor hatte, werde ich da glücklich musikalisch und so und genau, dann guckt man, ob die Wege zusammenfinden und im besten Fall zusammenbleiben, wenn alle happy sind.
Ich glaube, das, was du vorher auch gesagt hast, ist das Entscheidende, dass du da ja wahnsinnig viel dazugelernt hast. Das ist dir auch eine Welt, glaube ich, geöffnet worden. Wenn man das sieht bei dir, deine Musik, das ist Rock'n'Roll. Ich will jetzt nicht sagen, dass Helene Fischer nicht Rock'n'Roll ist, aber was auf der Bühne passiert, das ist auch Inszenierung, es ist Cirque du Soleil, es sind die Effekte, es ist ja eigentlich ein Familienprogramm, kann man sagen.
Ja.
Ne? Und es ist jetzt eigentlich kein klassisches Rockkonzert. Kann man das so stehen lassen?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und deswegen ist es wahrscheinlich auch mal interessant für dich als Musikerin mal auch so eine Welt zu sehen, ne?
Unbedingt, wenn man dann auch sieht, wie so eine Welt hinter den Kulissen aussieht, wie so eine Welt funktioniert, wie viele Menschen da dazu gehören, was da alles an Einzelheiten dazu gehört. Also das ist so, so bereichernd und für mich war es dann aber auch zum Beispiel einfach zu gucken, okay, wie geht denn Helene Fischer mit ihrem Team um? Was kann ich da lernen? Was kann ich daraus mitnehmen, wie im Umgang mit meiner Band und so? Also man ist ja immer auf der Suche nach Verbesserungen und ja, möchte besser werden, möchte dazulernen und das Ganze dann auch weitergeben und deswegen, da habe ich schon auch geschaut, was kann ich jetzt für mich und für meine Band mitnehmen und meine Band auch noch glücklicher machen und im Umgang und alles, ja.
Man kann sie live sehen?
Ja, also wir sind viel unterwegs. Wir haben zum Beispiel ein besonderes Konzert. Wir sind im Fiddler's Green in Pfaffenhofen, quasi wirklich back to the roots und spielen ein Konzert im ganz kleinen Rahmen. Da sind wir am 16. November.
Ui, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Und dann haben wir jetzt auch neu bekannt gegeben, am 24. Oktober nochmal im Kaminwerk, weil wir haben dieses Jahr als Trio 10-Jähriges.
Oh.
Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen noch so ein paar Konzerte spielen, die irgendwie, wo wir das feiern können, dass wir tatsächlich jetzt schon seit 10 Jahren in dieser Formation unterwegs sind. Und da wollen wir vor allem die 2 Konzerte dann natürlich dafür hernehmen, vielleicht auch das Publikum ein bisschen mit die Möglichkeit geben, die Setlist zu erstellen, zu sagen, was wollt ihr denn mal wieder von uns hören? Da gibt's ja jetzt bei 4 Alben mittlerweile echt einiges an Auswahl.
Ja, absolut.
Und ansonsten kann man einfach mal auf jassihofer.com schauen. Da kommen gerade zum Glück noch recht viele Termine dazu, auch für dieses Jahr, schon für Anfang nächstes Jahr. Und wir schauen einfach, dass man mit dem aktuellen Album mit Between the Lines noch möglichst viel unterwegs sein kann.
Genau, kauft das Album und kauft die Tickets. Das ist ganz, ganz wichtig.
Oh ja.
Und du wirst wahrscheinlich dann beim Einstein-Marathon, glaube ich, das ist ja dann im Herbst, dann den ganzen oder halben Marathon laufen?
Tatsächlich will ich den ganzen machen. Also das ist momentan so meine Motivation. Und ich muss schon sagen, ich bin sehr ehrgeizig. Wenn da jetzt nicht irgendwie verletzungstechnisch was dazwischen kommt, dann zieh ich's durch. Und würde ich aber auch nochmal öffentlich machen, ein Stück weit, weil würde mich natürlich freuen, wenn dann ein paar Ulmer irgendwie am Start sind, um mich da mit durch die Ziellinie zu bringen. Weil einfach wird's sicher nicht.
Also unglaublich, was ich heute alles von deiner tollen Musik und von dir erfahren habe.
Oh, dankeschön.
Sehr sympathisch, Jassi. Also wirklich. Und ein bisschen Heuschnupfen hat sie noch?
Genau, ich hoffe, man hört's nicht zu.
Nein.
Ja. Aber was heißt noch? Es geht ja jetzt erst so richtig los. Das wird mich jetzt noch die nächsten Monate begleiten. Man wird es dann leider auch bei den Konzerten wahrscheinlich ein Stück weit hören.
Gibt es einmal einen Tag, Jassi, bei dir auch ohne Musik?
Ja, aber das ist auch seit letztem Jahr, so nach den 2 intensiven Jahren, das erste Mal, dass das möglich ist. Weil sonst, ich habe mir das schon immer mal vorgenommen und zu sagen, okay, man kann auch mal in den Urlaub gehen und die Gitarre wegstellen. Mhm. Aber im Normalfall zieht es mich halt jeden Tag zum Instrument oder irgendwas mit Musik. Und dieses Jahr versuche ich jetzt einfach auch mal zu sagen, es ist vielleicht ganz gut, mal einen Sonntag herzunehmen, nachdem man das Wochenende Shows gespielt hat und einfach mal ein Buch in die Hand zu nehmen, gemütlichen Kaffee zu trinken und bin da immer noch tatsächlich auch am Dazulernen, weil wie gesagt, es ist für mich halt, es ist meine Leidenschaft und natürlich ist es mein Leben zu einem Großteil und bestimmt mein Leben und das auch gern, aber ich versuche schon auch mehr. Ich meine, ich habe auch Hund und Familie und so, dass man einfach guckt, dass da auch genug Zeit ist und ich versuche es dieses Jahr mehr zu genießen und die Zeit noch bewusster mir zu nehmen.
Ja, aber es ist alles irgendwie bei dir. Es ist ja jetzt nicht nur letztendlich Musik, Gitarren, Songs schreiben, sondern es geht um Social Media, über Homepage, über Cover, Interviews, Bühnenklamotten, Schuhe, ja, alles irgendwie.
Friseur.
Ne? Friseur. Ich muss auch wieder.
Ja klar, das sind auch Sachen, die viele gar nicht sehen und tatsächlich ist es bei mir so, im Moment, meine Hauptarbeit ist viel irgendwie, was Social Media angeht und mein Marketing online voranzutreiben. Da habe ich auch so ein bisschen geschlammt in den letzten Jahren, dass ich das so ein bisschen brach habe liegen lassen.
Homepage ist doch gut.
Die Homepage ist gut, aber zum Beispiel auf YouTube könnte mehr passieren oder wie manche Grafiken sind und durch das, dass ich das meiste selber mache, muss ich halt teilweise auch mich immer erst reinlernen, wie mache ich das dann oder so und das kostet ganz schön viel Zeit und da lege ich auch dieses Jahr den Fokus drauf tatsächlich.
Ja, ja. Jassi, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich mache mir da wirklich keine Sorgen.
Dankeschön. Ja, und danke für das nette Gespräch. Es hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, wir sehen uns spätestens im November dann im Pfaffenhofen, denke ich.
Da freue ich mich drauf. Mhm.
Donau 3 FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring. Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenshirt.de